Zu mir, ich bin Heinrich Walter, ich bin in Wetzikon aufgewachsen. Ich bin Single, immer noch. Und ich habe das eigene Sanitärgeschäft seit gut anderthalb Jahren. Und mache Weiterbildung dort und bei 30% zu Männedorf, eben denen am See, angestellt. Und wir sind dort in einer ganz spannenden Phase. Wir sind wahrscheinlich, ja, wir sind ein bisschen kleiner wie ihr. Nein, wir sind definitiv kleiner. Und wir haben angestellt vor 5 Jahren, um Kinder- und Jugendarbeit aufzubauen. Wir waren eine kleine Gemeinde, überaltert. Und jetzt, nach 5 Jahren, sehen wir schon die ersten Früchte von dieser Arbeit. Und das ist mega cool. Und wir merken, das ist jetzt so die Phase der Umwälzung. Wir können jetzt einfach so weitermachen wie die letzten 5 Jahre. Sondern jetzt ist wieder irgendetwas Neues dran. Und das finde ich immer mega spannend, wenn sich irgendetwas am Tun ist, wenn sich irgendetwas am Ändern ist. Das hat auch mit meinem Leben zu tun. Wahrscheinlich auch mit meiner Berufung. Also vor, dass ich zu Wetzikon aufgewachsen bin, zu meiner Geschichte, ist ja eigentlich ausdrücklich das Lebenszeugnis gefordert. Ich weiß nicht, wie fest dass ich dem gerecht werde heute. Ich bin in Südafrika auf die Welt gekommen. Meine Mutter ist Südafrikanerin, mein Vater ist Schweizer. Also ich bin bilingue, deutsch-afrikanisch. Und sie sind beide gläubig. Und für mich war eigentlich nie das Thema, dass es Gott nicht gibt. Es war wie immer klar, Gott gibt es. Also ich bin eigentlich fromm aufgewachsen, heute sagt man dem christlich sozialisiert worden, schon in jungen Jahren. Und meine Bekehrung war dann ganz auch speziell gewesen, weil in den 80er, 90er Jahren hat man so christliche Filmvorführungen gemacht auf öffentlichen Plätzen und so, mit Ziel, dass sich irgendwelche Leute bekehren. Es war dann so ein furchtbarer Endzeitfilm gewesen, den ich gesehen habe. Und alle sind weg gewesen, und dann ist ein kleiner Bub allein zurückgeblieben und dann habe ich gedacht, nein, das will ich nicht, dass mir das passiert, und habe mich dann zuhause bekehrt. Genau, so viel zu dem vom fromm sozialisiert worden. Ich bin in einer Freien Christengemeinde aufgewachsen, zu Wetzikon. Der Friedel Zwahlen ist wahrscheinlich ein Begriff da. Und das auch mit Ruttmann. Er wird nächstes Jahr wahrscheinlich als Vizepräsident oder Präsident von unserer Bewegung gewählt werden. Er war mein Jugendleiter. Und je länger ich mehr, dass ich unterwegs bin, merke ich, ich laufe in diesen ihren Spuren, so vom geistlichen Gefühl her, so wie wichtig, also ich bin ein richtiger Pfingster einfach. So, das wär's. Nein, natürlich nicht. Als Teenie, Teen Press Night ist genannt worden. Das war für mich ein mega wichtiger Anlass. Also ich kann von mir behaupten, ich war der allererste Teen Press Night. Also Teen Press Night ist euch wahrscheinlich ein Begriff, dank Claudio nehme ich mal an. Ist ein Begriff, ja. Also es ist einfach ein Ort, wo sich Teenies treffen, den Tag lang, und die werden mit dem Heiligen Geist abgefüllt. Und ja, das ist das Beste. Das ist das Beste. Und das war schon früher so gewesen. Und ich würde behaupten, wenn das nicht gewesen wäre, würde ich heute nicht mehr Christ sein. Einfach weil die Begegnung, die man mit dem Heiligen Geist hat, und also das ist Pfingsten einfach, das ist so prägend und das hat meine Beziehung zu Jesus einfach lebendig gehalten. Ich habe einen kratzigen Hals. Und also darum, ich bin bis jetzt noch dabei und der Teenie Praise Night, das ja das erste Mal nicht mehr. Und das ist mir so ein Anliegen, dass die Leute erfahren, wie das der Heilige Geist ist, dass er wirkt und dass die Kraft, dass die eben das Leben freisetzt. Und ja, ich glaube wirklich, dass die Geistesbegegnung, die haben mich so von Jahr zu Jahr, haben die mich irgendwie einfach am Leben behalten, geistlich. Das ist es eigentlich. Ich würde sagen, dass mein Zeugnis ist, dass der Heilige Geist in mir lebt. Ich bin mega froh, dass ich so geimpft worden bin und dass das schon sehr früh passiert ist. Und ich habe dann ja eigentlich noch Bibelschule gemacht und so und bin auch Pastoralassistent, also ich bin wirklich so mit offiziellen Würden abgesegnet. Und wenn ich predige, ich weiss nicht, wieso. Ich lande immer beim Thema Führung Gottes. Und das ist so untrennbar mit der Gemeinschaft, mit dem Heiligen Geist, ist das verknüpft. Man kann nicht geführt werden, wenn man nicht den Heiligen Geist hat. Also die zwei Sachen, die sind mega nah zusammen, sind mega eng verknüpft. Und das ist mein Herz, da brenne ich dafür. Und ich habe euch auch noch Geschichte mitgebracht. Und zwar im Johannes 5, wo es dort um den Teich Bethesda geht. Also nicht um den Teich selber, aber der kommt dort vor. Und ich habe letztens mit jemandem darüber geredet und dachte, das ist eigentlich schon eine schambar komische Geschichte. Der Teich da, wo das Wasser vom Geist bewegt wird. Und komische Sachen finde ich sehr interessant. Ich bin, glaube ich, auch ein Freak. Mich kennt man auch, weil ich immer farbige Turnschuhe anhabe. Und so komische Sachen, die finde ich einfach sehr spannend, weil sie sind nicht so das Normale. Und gerade in der Bibel, ich glaube, die Bibel lebt extrem davon, dass man dort anschaut, wo es eben nicht normal ist. Oder was einfach speziell ist. Also bei mir ist es ein bisschen so. Und Unregelmäßigkeiten finde ich in dem Sinn sehr spannend. Einige Zeit, also Johannes 5, einige Zeit später, ich muss eigentlich da lesen, war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. Nichts Spezielles, es war ein Fest gewesen, und Jesus ist dort hingegangen, dachte, ich gehe auch feiern. Und dann passiert es. Dann ist er wahrscheinlich dort am Tor vorbeigelaufen und dann so, was ist denn da los? In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte. In anderen Übersetzungen heißt es auch noch Dürre. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen. Und es war ihm klar, dass er schon sehr lange leidend war. Also wenn du einen Mensch siehst und dir sofort klar ist, dass der lang leidet, dann muss der schlimm aussehen. Also der hat ja noch nie gesagt. Also, Jesus hat einfach, also wir wissen nicht, ob er das einfach geistlich gesehen hat, aber ich glaube, er hat einfach seine natürlichen Guckelchen Augen gebraucht, um das zu erkennen. Und dann, was fragt man so einen Mensch? Also wie sie ja in den Hallen war, haben sie wahrscheinlich nicht gross über das Wetter mal tagen. Der andere wahrscheinlich auch schon lange dort war. Und dann gefragt, willst du wieder gesund werden? Der Kranke antwortet, Herr, ich habe niemanden. Fragt nie einen Kranken nach ihrer Krankengeschichte, oder? Aber Jesus hat den Fehler gemacht. Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Jesus hat gefragt, willst du wieder gesund werden? Das ist die Antwort. Es fängt irgendwo an. Ich habe niemanden, bla bla bla. Oh, Entschuldigung, das ist ein bisschen geringschätzig. Es ist nicht so gemeint. Das tönt geringschätzend. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf und nimm deine Matte und geh. Aber jetzt bin ich zu weit. Ah, genau. Der Tag, an dem es geschah, war ein Sabbat. Ein Wunder. Und spannend ist an dieser Geschichte, da begegnen sich fundamental unterschiedliche Systeme. Das System von dem Mann auf der einen Seite ist, wo verzweifelt und hoffnungslos ist. Also in anderen Übersetzungen heisst es, ich habe niemanden, der mich in den Teich einwirft. Also der hat wahrscheinlich mega Mühe gehabt, um an das Wasser zu kommen und dann noch dort reinzukommen. Also, und wenn man jemanden einwerfen muss, ist der nicht mehr sehr mobil. Wahrscheinlich. Seine Hoffnung war in diesem Ding hinein. Der Teich Bethesda, also als Sanitär, frisches Wasser hat wahrscheinlich auch nicht anders ausgesehen, oder? Hygienische Anforderungen. Also, das war sicher nicht sauber gewesen. Das ist eben das, was ich an dieser Geschichte komisch finde. Ich denke, also das klingt nicht so, wie wenn das ein biblisches Ding wäre. Also die Juden haben ja schon irgendwelche rituellen Wäschungen gekannt und so, aber Die Archäologen haben dort scheinbar irgendwelche Kultstätten von irgendwelchen Götzenopfergeschichten gefunden und so. Das klingt nicht so, wie wenn das der Tempel wäre, wo man sich gesäubert hat und um Vergebung gebeten hat und so Zeug, sondern das ist eine ganz krude Angelegenheit. Und Jesus war dort drin, verrückter Kaib. Das ist so ein Ich-hilf-mir-selbst-Fekel. Oder auch die Geschichte, dass nur der Erste, der in das Bettchen einkommt, wenn das Wasser sich bewegt, gesund wird. Also Mingo, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, da auf dieser Seite. Aber Mingo, dann auf der anderen Seite, der ist nicht so. Der ist zu allen Menschen gleich. Also, irgendwie, das passt nicht. Und also das System, was ich daraus herauslese und zu mir zusammenreime, ist, das ist so ein Hinkevehikel. Irgendwie muss ich das einfach schaffen. Wenn Gott nicht tut, dann mache ich irgendwie so. Ich versuche. Auch, dass der Erste, der es schafft, das ist so völlig konträr biblisch. Das ist so Evolutionstheorie. Der Stärkere gewinnt, the survival of the fittest. Und gleich glaube ich, dass Gott das Vehikel gebraucht hat, um die Menschen zu heilen. Aber es ist ein uncooles System. Und auf der anderen Seite Jesus. Das schauen wir nachher an. Und dann sind so Diskussionen gekommen von dem Kranken, der rumläuft mit seiner Matte. Weil das darf man scheint zum Sabbat nicht. Deshalb wiesen die führenden Männer des jüdischen Volkes den Mann, der geheilt worden war, zurecht. Heute ist Sabbat, da ist es dir nicht erlaubt, deine Matte zu tragen. Er entgegnete, der mich gesund gemacht hat, hat zu mir gesagt, nimm dir deine Matte und geh. Ich kann nicht dafür, der andere hat gesagt. Und wer ist dieser Mann, fragten sie. Wer hat zu dir gesagt, nimm deine Matte und geh? Aber der Geheilte wusste nicht, wer es war, denn Jesus war unbemerkt in der Menschenmenge verschwunden. Haha. Finde ich so lustig. Ich wäre schon ein paar gerne dabei gewesen. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagte er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als du bis jetzt durchgemacht hast. 38 Jahre krank und noch etwas Schlimmes. Aber er redet wahrscheinlich nicht vom gegenwärtigen Leben, sondern vielleicht von der Zukunft, wer weiß. Und von da an begannen die führenden Männer des jüdischen Volkes Jesus zu verfolgen, weil er solche Dinge am Sabbat tat. Aber Jesus sagte zu ihnen, das finde ich dann eben auch cool von unserem Herr, der sagt, ich komme schon zu euch und sage, wie es ist. Er hat sich nicht versteckt. Aber jetzt habe ich den Punkt verloren. Mein Vater hat bis heute nie aufgehört zu wirken und weil er wirkt, wirke auch ich. Das brachte sie noch mehr gegen ihn auf. Sie waren jetzt entschlossen, ihn zu töten, denn er hatte nicht nur die Sabbatvorschriften missachtet, sondern darüber hinaus Gott seinen Vater genannt und sich damit Gott gleichgestellt. Schlimm, schlimm, der Jesus. Und das ist jetzt eben die andere Seite. Der Jesus, der sich nicht um Gepflogenheiten kümmert, um den Sabbat. Oder dass jetzt gerade ein jüdisches Fest ist. Er hätte wahrscheinlich auch wollen, ich weiß nicht, was die an diesen Festen gemacht haben, aber mitfeiern, Wein essen gehen oder so. Genau, es geht ja nachher noch weiter. Entschuldigung, ich habe etwas unterschlagen. Zu diesen Anschuldigungen erklärt Jesus, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus selbst tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Und was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Ja, der Sohn wird noch viel größere Dinge tun, weil der Vater sie ihm zeigt. Dinge, über die ihr staunen werdet. Denn wie der Vater die Toten zum Leben erweckt, so gibt auch der Sohn denen Leben, denen er es geben will. Nachher kommen dann noch so Sachen, Thema Gericht und so, aber das sparen wir uns auf für ein anderes Mal. Er tut das, was er den Vater tut, sieht. Das finde ich unspannend und ich will in das hineinkommen, noch viel mehr. Aber die Schwierigkeit ist ja das, ich weiß nicht, wie es euch geht, ich sehe den Vater nicht wahnsinnig viel tun. Das ist für mich ein Geheimnis, wie Jesus das gesehen hat. Und gleich haben wir eben im Heiligen Geist können wir gleich hören und spüren, was der Vater tut. Und einerseits könnten wir, glaube ich, oder ist unser Auftrag, den wir haben, lernen, sich den Menschen zu erbarmen. Weil Jesus hat sich dem Menschen erbarmt in dieser ausweglosen Situation. Trotzdem Götze im Hintergrund, irgendetwas Wäschungsritualgeschichte, komisch, ist er dem Menschen begegnet und hat ihn geheilt. Und das ist eben das neue System. Gott begegnet den Menschen dort, wo sie sind, ihrem Dreck. Das ist das eine, den Menschen erbarmen, wie es Jesus gemacht hat. Und das andere ist, was ist es, Herr, was du möchtest, dass ich heute tue? Oder soll tun? Oder was ist dran? Ich glaube eben, das ist das frische Wasser. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum viele von diesen Erweckungsbewegungen irgendwo versandet sind. Man hat an dem festgehalten, was man kennt hat. Man hat am also auch wenn das neu und frisch mal war, aber man will immer an dem festhalten, was man schon kennt. Und ich erlebe den Heiligen Geist immer so, dass es geht ein paar Mal und das nächste Mal musst du wieder irgendeinen anderen Weg suchen, wie man mit dem klarkommt. Wie man ihn hört, wie man ihn spürt. Und das ist einfach das, was irgendeine Beziehung meine Beziehung zu Jesus frisch haltet, wo ich merke, ich muss immer ein bisschen, also nicht ich muss, das klingt so doof, ich will immer ein bisschen dranbleiben, dass die Beziehung frisch bleibt, dass ich eben an dem frischen Wasser, frisches Wasser hat 10 Grad, ist keimfrei und so, das hat eine höhere qualitative Anforderung und ich will das frische Wasser haben, das der Heilige Geist für uns bereit hat. Weil das tut einfach gut, wenn du das suchst. Und das andere, das Bethesda-Wasser, das abgestandene, viel Spass im Durchfall auskurieren, will ich nicht. Und ich glaube, darum passt die Geschichte auch zu Pfingsten. Es ist, Jesus möchte dir von Auge zu Auge begegnen, auf eine neue Art. Das ist ja Pfingsten das erste Mal passiert, hier vor knapp 2000 Jahren, wo der Heilige Geist den Menschen auf eine neue Art begegnet ist. Also das mit diesen Flämmchen und Züngli und Flammenzunge meine ich, und Zungenrede und was alles war. Und das ist eine neue Art ist eben die mit dieser Kraft und Dynamik, wo Grosses geschehen lässt. Und mir ist das mein Anliegen, dass man eben die neue Art immer wieder kennenlernen, dass wir die neue Art, wie Gott uns möchte, begegnen, einfach dranbleiben, dass uns das einfach normal ist, dass das eben nicht wahnsinnig neu ist, sondern dass das einfach normal ist. Und ja, ich hoffe für euch, dass ihr auch so eine frische Beziehung habt mit eben dem frischen Wasser vom Heiligen Geist, wo Leben bringt, wo nicht tötet, wo Freude bringt, wo Frieden bringt. All das Gute, was Jesus für uns bereit hat. Ich möchte noch zum Schluss beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus gesendet hast und auch deinen Heiligen Geist auf die Erde. Und ich danke dir, dass wir beides als erfrischend erleben dürfen. Die Geschichte mit Jesus, aber auch immer wieder neu deinen Heiligen Geist, der uns immer wieder frisch begegnet. Ich danke dir, dass du trotzdem Traditionen auch segnest und dass du die irgendwo lebendig behaltest, auch wenn sie schräg sind. Aber ich danke dir, dass du uns eigentlich ermutigen willst, dass wir neue Wege gehen, dass wir eben an dem frischen Wasser dranbleiben. Ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen von uns einfach den Kelch füllst mit dem frischen Wasser von dir, mit dem guten Saft vom Leben. Ich bitte dich, dass wir überströmend dürfen sein von deiner Liebe, von deiner Kraft und einfach von dem Frischen, das das Leben bringt, wo nicht tot ist, sondern Leben. Und ich segne uns alle mit deinem Geist, dass er mächtig in uns sein darf und über uns kommen darf. Ich danke dir dafür. Amen.